Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, danke schön. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese Einladung. Es ist für mich ein echtes Vorrecht und eine Freude, da zu sein. Vor allem, weil ich ja den Franz Rathmeier schon seit Jahrzehnten kenne. Wir sind miteinander verbunden durch verschiedene Tätigkeiten, Roundtable und so weiter. Er war auch schon in Wiener Neustadt und ich habe immer sehr geschätzt seine Tätigkeit und seine Arbeit. Und jetzt durfte ich seinen Sohn und seine Schwiegertochter kennenlernen und damit euch als Gemeinde. Und ich habe eine echte Freude. Schon seit Wochen freue ich mich auf diesen Tag, weil ich schon seit Wochen die Einladung bekommen habe. Ja. Zu meiner Person ganz kurz, ich bin ein Niederösterreicher, bin in Melk an der Donau geboren. Meine Frau stammt aus der Steiermark, Burg an der Mur, aber die ist schon vor 14 Jahren gestorben. Und ich habe evangelische Theologie studiert und bin dann 15 Jahre lang evangelischer Pfarrer gewesen in Neunkirchen, 15 Kilometer südlich von Wiener Neustadt. Und im Jahre 1990 hat dann Gott gesprochen zu uns und hat uns aus der evangelischen Kirche herausgeführt. Nicht aus Protest gegen die evangelische Kirche, sondern als eine deutliche innere Führung, dass wir eine Freikirche gründen sollten, aus verschiedenen Gründen. Das haben wir dann auch getan. Ich bin ausgetreten aus der evangelischen Kirche, habe dann diese Freikirche gegründet mit dem Namen Ichthys, das heißt also Fisch. Und seit dieser Zeit habe ich bis zu meiner Pensionierung war ich dort Pastor. Und Gott hat von Anfang an unserer Tätigkeit, meine Frau war auch in der Gemeindeleitung zusammen mit mir, hat uns Gott eine ganz besonders tiefe Liebe zu Israel aufs Herz gelegt. Das war übernatürlich. Das haben wir nicht irgendwie erworben, sondern das ist übernatürlich über uns gekommen, meiner Frau zuerst und dann durch mich. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr stark hineingeführt wurden von Gott in verschiedene Dienste. Und der wichtigste Dienst, den wir dann hatten oder den uns Gott offenbart hat, und das war wirklich eine Offenbarung, war, dass uns Gott gezeigt hat, dass wir eine Art Versöhnungsdienst mit Holocaust-Überlebenden beginnen sollten, und zwar mit den Überlebenden der Stadt Wiener Neustadt. Und so haben wir dann 1995 angefangen, kurz vorher, zu suchen nach Überlebenden, die wir überhaupt nicht kannten natürlich, die in der ganzen Welt verstreut waren, wirklich in der ganzen Welt, haben dann durch viele Wunder Leute gefunden, die schon als Kinder damals 1938 dann fliehen konnten mit ihren Eltern. Und wir haben sie angeschrieben und haben sie eingeladen, für eine Woche nach Wiener Neustadt zu kommen, ganz egal, wo sie in der Welt leben, in Israel oder Nordamerika oder in der Südamerika, auf unsere Kosten. Wir haben das einfach übernommen im Glauben. Und wir haben ihnen einen Brief geschrieben mit dem Inhalt, wir möchten euch einladen, weil wir euch von Angesicht zu Angesicht um Vergebung bitten wollen für das, was euren Eltern oder Vorfahren und euch selber in Wiener Neustadt passiert ist. Und wir wollen euch in einem anderen Geist empfangen, als ihr die Stadt verlassen musstet. Wir waren völlig überrascht, wie viele Leute uns zugesagt haben, weil wir haben eher damit gerechnet, dass viele sagen, na, mit Wiener Neustadt wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber es war anders. Und daraus ist ein Versöhnungsdienst entstanden. Wir haben nicht nur einmal eine Woche gemacht, sondern fünfmal innerhalb von 10 Jahren. Dann war eine Pause, also vor 36 Jahren haben wir begonnen. Da sind aber Freundschaften entstanden in der Zwischenzeit natürlich. Und jetzt ist die neue Gemeindeleitung, die sind so in eurem Alter, die haben nun es aufs Herz gelegt bekommen von Gott, wieder übernatürlich. Wir sollten das fortsetzen, daran anknüpfen und jetzt die zweite und die dritte Generation der Holocaust-Überlebenden einladen. Das sind aber noch mehr als damals waren. Das können 150 sein oder 200 oder 300. Wir wollen im nächsten Jahr und übernächsten Jahr verschiedene Veranstaltungen machen, wo wir die alle wieder auf unsere Kosten einladen wollen für 5 Tage in Wiener Neustadt. Das geht weiter. Und was dabei sehr wichtig ist, das war keine Idee von uns. Das war eine ganz klare Führung, wo Gott zu uns gesprochen hat, dass ihm das am Herzen ist, dass wir dem Volke Israel dienen. Und uns hat ja Gott von Anfang an auch mehr und mehr hineingeführt in das Verständnis Israels, nämlich welche Bedeutung hat denn eigentlich das Volk Israel in den Augen Gottes? Und damit leite ich schon über zu meiner Predigt heute. Das ist mir ein Anliegen, das einmal vielleicht ein bisschen zusammenfassend darzustellen. Das, was ich euch heute sagen möchte, ist sicher vielen bekannt, aber ich möchte es einfach einmal zusammenfassen, damit man so ein bisschen eine Linie sieht und hat, was ist denn eigentlich die eigentliche Bedeutung? Wenn man über die eigentliche Bedeutung spricht, nämlich die heilsgeschichtliche Bedeutung, ja, das geht's ja. Wie hat Gott Israel gebraucht in einem heilsgeschichtlichen Sinn, damit das Heil in diese Welt gekommen ist? Dann sieht man also die Grundlage für diese Bedeutung ist, nächste Folie bitte, ist die Erwählung. Die eigentliche Bedeutung ergibt sich dadurch, dass Gott das Volk Israel erwählt hat. Und wisst ihr, wenn man über die Erwählung Israel spricht, muss man sofort erklären, was das heißt. Weil es ist so missverständlich, wenn man nur sagt, ja, Israel ist erwählt. Was heißt das? Es ist bevorzugt von anderen oder wie hat das Gott gemacht? Was Gott gemacht hat, und das ist jetzt eines der wichtigsten Sätze am Anfang, ich versuche mehrere wichtige Sätze zu sagen, aber das ist einer davon, nämlich Gott hat dieses Volk nicht so erwählt, dass er damals sozusagen auf die Erde geschaut hat, sage ich es jetzt bildlich, und hat sich die ganzen Völker angeschaut und gesagt, welches könnte ich denn nehmen? Sind es die Griechen oder sind es die Babylonier oder sind es wer da immer? Nein, er hat dieses Volk überhaupt erst erschaffen. Ihr Lieben, das ist das einzige Volk, von dem wir wissen, dass es eindeutig von Gott geschaffen wurde. Das heißt, er hat sich einen Mann erwählt oder ein Ehepaar erwählt. Und die Erwählung begann mit dem Wort, und Gott sprach. Ja? Gott hat sozusagen gesprochen zu Abraham und nächste Folie. Und da sehen wir jetzt sozusagen, wie diese Erwählung sozusagen begonnen hat. Nun, er hat in dieser Erwählung ist ganz wichtig zu sehen, dass er mit einem Ehepaar begonnen hat, aus dem er dann ein Volk entwickelt hat und dass er diesem Ehepaar eine Verheißung gegeben hat in einer Größenordnung, wie sie sicher in der ganzen Welt vorher und nachher nie mehr gegeben hat. Die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, ist unfassbar. Das macht sozusagen Israel, Abraham als den Stammvater Israels von Anfang an so außergewöhnlich. Er hat zu ihm gesagt, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden Segen erlangen. Damit wird sozusagen nun die Erwählung, die auf Abraham und dem Volk liegt, gleich von vornherein mal deutlich gemacht mit drei Stichworten. Wenn man über die Erwählung Israels nachdenkt, sind es drei Worte, die uns ganz wichtig sind. Das ist Land, Volk, Segen. An dem kann man sich das leicht merken. Das ist die Verheißung an Israel. Ich werde sozusagen dich in ein Land führen. Gott führt Israel in ein Land, nicht Israel oder Abraham hat sich ein Land ausgesucht, wo sie jetzt wohnen werden. Nein, das Land ist von Gott, das hat eine enorme Bedeutung. Dann, ich werde dich zu einem Volk machen. Nun, denkt einmal, wie das war. Als Abraham und die Sarah ausgewandert sind aus dem Land, war die Sarah unfruchtbar. Wie soll das gehen? Ihr Lieben, ich bin zutiefst überzeugt, dass das Absicht war, dass die Sarah unfruchtbar war. Warum? Weil Gott zeigen wollte, dass er durch ein Wunder das Volk in die Existenz ruft, nicht durch eine natürliche Entwicklung. Versteht ihr? Am Anfang stand eine Unmöglichkeit. von dieser Verheißung. Gott hat dieses Volk geschaffen, das heißt, er selber hat die Sarah erst fruchtbar gemacht, damit sie den Isaak geboren werden konnte. Versteht ihr? Das Volk ist durch ein Wunder in die Wiege gekommen, damit niemand sagen kann, ja, das ist ein Volk, das auf natürliche Weise entstanden ist und wir sind so gut und so toll und so weiter. Und, die ganze Sache ging noch weiter, als dann Abraham Isaak bekommen hat. Er hat Rebekka geheiratet. Was war mit ihr? Sie war auch unfruchtbar. Also die ganze Linie der Entstehung ist durch zwei Generationen hindurch zunächst einmal durch Wunder. Gott musste auch die Rebekka fruchtbar machen, damit das weitergeht, die ganze Linie. Versteht ihr, das hat mehr Bedeutung als nur eine schöne Wundergeschichte. Ja? Das hat diese Bedeutung, hinter dem Volk Israel steht der lebendige Gott, der dieses Volk kreiert hat, der hat es geschaffen. Und es zu seinem Eigentum gemacht, weil er mit diesem Volk etwas tun wollte. Das hat gar nichts damit zu tun, ob der Abraham so oder so war oder ob die Israeliten so. Hinter dem ganzen Volk steht eine göttliche Idee. Und damit verbunden ist dann, warum hat er das gemacht? Weil er dieses Volk gebrauchen wollte. Und jetzt verstehen wir schon, Erwählung heißt nicht Bevorzugung. Ich werde euch besser behandeln als alle anderen, das heißt nicht erwählt, das heißt es nicht, ja? Sondern erwählt heißt, wozu habe ich jemanden erwählt, ja? Das ist ein Unterschied, ich kann jemanden dazu erwählen, für eine schwere Arbeit, wo er lauter schwierige Dinge tun muss oder vielleicht auch manchmal eine am Deckel kriegt, ja, dann sagt jemand, na die erwählen, hätte ich mal Sport gerne. Oder ich kann jemanden erwählen, dass ich ihn bevorzuge. Nein, Gott hat Israel dazu erwählt, weil er durch Israel in die ganze Welt hinein seinen Segen ausbreiten wollte. Versteht ihr, die Erwählung hat einen Zweck, hat ein Ziel. Und das ist ganz wichtig, dass er hier sagt, und deswegen, weil Gott dieses Israel als ein Instrument erwählt hat, für sich, um für die Welt etwas Gutes zu tun, sagt er, und das ist ein entscheidender Satz, ich will segnen, die dich, und damit sind auch die Nachkommen gemeint, segnen, aber die, die dich verfluchen, das heißt, die gegen dich stehen, die gegen dich reden, die Böses wollen, gegen dein Volk, die werde ich, sagt Gott, verfluchen. Und diesen Satz hat Gott nie zurückgenommen. Das ist bis an die Vollendung der Zeitalter bleibt das. Das ist ein unglaublich ernster Satz. Das betrifft Einzelne. Wenn Menschen sich gegen Israel stellen, stellen sie sich unter einen Fluch. Wenn eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, sich gegen Israel stellt, antisemitische Tendenzen hat, stellt sie sich unter einen Fluch. Wenn ein Land sich gegen Israel stellt, stellt sich dieses Land unter einen Fluch. Das ist ernst. Und das kann man nachzeichnen. Ich habe euch gestern Abend aus Neunkirchen erzählt, wo die Gemeinde, die evangelische Gemeinde, da war auch sehr viel Nationalsozialismus und Antisemitismus, und hat uns Gott gezeigt, da liegt ein Fluch drüber, über dieser Gemeinde. Und erst wie wir den Fluch gebrochen haben, wie uns Gott so geführt hat, plötzlich hat eine Erweckung begonnen. Das ist real, das ist nicht nur ein Satz von damals. Ihr Lieben, das ist so ein... Und umgekehrt, wenn wir Israel segnen, segnen heißt nicht, dass wir alles gut heißen, was in der Politik Israels geschieht. Das hat mit dem nichts zu tun. Die machen auch Fehler, das ist ja nicht die Frage. Aber wer sozusagen Israel mit den Augen Gottes sehen lernt, das ist es ja. Wir wollen Israel nicht verherrlichen, das sind ganz normale Menschen wie wir, machen so ein Blödsinn wie wir, ja. Aber sie sind von Gott erwählt und deswegen sind sie für Gott ungemein wichtig, weil Gott gebraucht sie. Und er gebraucht sie für mich. Und deswegen stehe ich in einer Dankesverpflichtung Israel gegenüber, nämlich Gott gegenüber, dass ich für Israel danke, das heißt auch segne. Das sind so wichtige Grunddinge, die in vielen christlichen Gemeinden gar nicht mehr bedacht werden. Nächste Folie. Und dann heißt es, dass eben Gott mit diesem Volk, also wenn es dann einmal ein Völkchen geworden ist, jetzt waren sie nochmal eine Familie, aber als sie dann Volk geworden sind, hat Gott gesagt, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei. Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Was dabei sehr, sehr wichtig ist, ist, dass hier sozusagen zwei Dinge verbunden werden miteinander. Dass Gott sozusagen dieses Völkchen nun in ein Bundesverhältnis eingebunden hat. Das heißt, er hat einen Bund geschlossen, so wie ein Ehebund, kann man das vergleichen. Aber das war ein einseitiger Bund. Gott hat von sich aus diesen Bund mit Israel geschlossen. Nicht Israel hat gesagt, bitte, bitte, schließ mit uns einen Bund. Ja? Nein, das war umgekehrt. Die Initiative ging von Gott aus. Und das, was an dieser Stelle so wichtig war, ist, dass hier an mehreren Stellen steht, dass dieser Bund und damit auch die Verheißungen, die mit dem Bund gegeben sind, haben Ewigkeitscharakter. Das vergessen auch viele Christen. Die überlesen das. Nämlich, wo steht, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Ewig heißt ewig. Dieselbe Verheißung gilt auch für das Land. Gott hat dem Volk Israel dieses Land gegeben als Lehen. Es gehört ja eigentlich Gott. Er hat sich selber ausgewählt. Und er gibt es dem Volk Israel. Und er gibt es ihm zum Besitz für ewige Zeit. Wem gehört das Land Israel? Diese Frage ist biblisch geklärt. Da lässt sich nichts mehr machen. Und diese Verheißung, dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, ist bedingungslos. Es steht nie bei dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, dabei irgendeine Bedingung. Also die Bedingung, wenn ihr meine Gebote beachtet und, dann schließe ich einen Bund mit euch. Nein, dieser Bund ist einseitig. Gott hat noch weitere Entwicklungen in dem Bund dann geschlossen mit Mose und so weiter, komme ich noch gleich drauf. Die sind dann auch manchmal an Bedingungen geknüpft. Ja? Aber dieser Bund nicht. Das heißt, Gott garantiert, egal wie sich Israel verhält, es ist ihm nicht gleichgültig, wie sich Israel verhält, aber er macht es nicht abhängig davon, dass er sagt, das, was ich, Gott, mit Israel zum Segen der Welt vorhabe, das mache ich ganz egal, wie Israel reagiert. Versteht ihr? Das ist Gnade. Ja, wirklich. Weil sonst wäre der Segen abhängig geworden, das Heil, das er durch Israel geschaffen hat, an dem, wie sich Israel benommen hat. Wir wissen, wie oft Israel abgefallen ist und unter Gericht gekommen ist und so weiter. Aber diese Verheißung hat nie aufgehört. Deswegen ist das Land, in dem sie jetzt wohnen, immer noch der Besitz. Und Gott geht sogar so weit, dass er sagt, wer es wagt, dieses Land anzutasten, wer es wagt, dieses Land zu teilen, der bekommt es mit mir zu tun. Der wird deswegen gerichtet. Ihr Lieben, die Politik spielt eine große Rolle. Das politische Verhalten von Nationen, auch von Österreich und so weiter gegenüber Israel, hat einen enormen Einfluss, wie Gott Österreich behandelt. Und das denkt man nicht, aber so ist es ganz deutlich auch geschrieben. Das heißt also, dieser Bund ist bedingungslos, es ist keine Bedingung daran geknüpft, dass Gott das tut, dass er ihm ein Land bekommt, Israel, dass es zum Segen wird und dass es ein großes Volk wird. Und ewiger Bund heißt, es ist unwiderruflich und das hebräische Wort für ewig heißt nicht nur eine lange Zeit, eine unendlich lange Zeit, sondern es heißt auch unwiderruflich. Also Gott kann es gar nicht mehr widerrufen. Was er mit einem Eid schwört, das kann er selber nicht widerrufen. So ernst ist ihm das. Versteht ihr ein bisschen, wie Israel auf dem Herzen Gottes liegt? Warum? Weil er mit Israel das Heil in die Welt bringt. Jetzt die nächste Folie. Und deswegen sehen wir jetzt an diesem Folie sozusagen die Zusammenfassung darin, wofür hat denn jetzt Gott dieses Volk erwählt? Warum hat er mit ihm einen Bund geschlossen, mit diesem Volk, und diese Verheißung gegeben? Mit einem Ziel. Wenn euch jemand fragt, warum hat Gott Israel erwählt, dann ist das die einfachste Antwort zu geben. Er möchte sich durch Israel in der ganzen Welt bezeugen, wer er ist. Ihr Lieben, wir wüssten gar nichts von dem lebendigen Gott, wenn nicht durch Israel. Das muss man wirklich mal bedenken. Weil Gott gesagt hat, ich werde nicht einfach mich der ganzen Welt so bekannt machen, sondern ich will ein Volk, ich schaffe es. Und an diesem Volk arbeite ich und handle ich und tue ich, damit an dem Volk die ganze Erde sieht, wer ich bin. Das ist die Bedeutung von Israel. So hat das ist die Entscheidung Gottes, ja, das hat nicht Israel dazu gemacht. Also, ihr seid meine Zeugen, Jesaja 43 wird es ja auch deutlich ausgesprochen, wo Gott da sagt, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Das ist eine interessante Stelle, kann man nochmal nachlesen, in welchem Zusammenhang das steht. Das ist nämlich ein Völkerforum, und da ruft der Prophet die Völker auf und ihre Zeugen, wo sind denn eure Zeugen für eure Götter? Wo sind denn die Götter? Und dann sagt er, ihr, Israel, waren auch dabei, ihr seid meine Zeugen. Und was bezeugt denn Israel für Gott? Und das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung von mir, die ich versuche immer ein bisschen was zusammenzufassen, um es einfacher zu machen. Das Entscheidende, was Gott bezeugt hat durch Israel, ist die Einzigartigkeit Gottes, das Wesen Gottes und das Heil, das Erlösungswerk. Gehen wir es der Reihe nach kurz durch, nächste Folie. Die Einzigartigkeit Gottes hat Gott sozusagen allein durch das Volk Israel bezeugt. Zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir, in 2. Mose 20, der Anfang von den 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Oder in Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, außer mir gibt es keinen Gott. Und da gibt es eine Fülle von Aussagen, wo Gott geradezu eifersüchtig darüber wacht, dass er Israel deutlich macht, passt auf, dass ihr keinen anderen Göttern dient, denn ich bin der einzige Gott. Und ich will, dass ihr mir allein dient, damit die Welt sieht, dass ich der einzige Gott bin. Versteht ihr? Es ist für Gott so wichtig, an Israel zu zeigen, dass es keinen anderen lebendigen, allmächtigen Gott gibt als Jahwe. Das ist der Gott Israels. Deswegen ist es richtig, wenn wir sagen, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Deswegen ist es richtig, wenn wir sagen, der Gott Israels, als Unterscheidung zu allem anderen, was sich Gott nennt. Und deswegen, weil diese Offenbarung für Gott so wichtig war, dass er sagt, offenbare mich euch als den einzigen Gott, und durch diese Offenbarung werden alle anderen Gottesvorstellungen, die es in der Welt gibt, als falsch erklärt. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass in andere Götter, wie auch immer sie genannt werden, es gibt Götzen in der Bibel viel, wo Gott sagt, ja, die sind Menschen gemacht aus Stein und aus Holz und Tiere und so weiter, und Bäume werden angebetet. Aber er sagt auch, es gibt Dämonen, die sich als Götter ausgeben. Und es gibt heute auch Weltreligionen, die sind von Dämonen gegründet, sage ich. Das ist sehr eindeutig, weil da auch Mächte dahinter stehen. Und die sind gefährlich. Deswegen sagt Gott, ich bin der einzige Gott. Und deswegen ist Gott so eifersüchtig darüber, dass das Volk nicht anderen Göttern dient. Diese ganzen Geschichten im Alten Testament, die sind ja für sich sprechend, wie es immer wieder auch abgefallen ist. Das bedeutet, dass sozusagen hier wir nur durch Israel die Kenntnis davon haben, wer der eigentliche Gott ist. Und es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, in dieser Religion, in dieser Gottesvorstellung, da gibt es auch ein paar Ähnlichkeiten mit dem biblischen Gott. Das geht nicht. Gott ist ganz radikal Das Schlimmste, was Israel tun konnte, war Götzendienst. Oder sich irgendwie anzupassen auch an andere Götter. Diese Allein-Ausschließlichkeit, ich bin der Herr, war für Gott wichtig. Weil nur so kann er sich offenbaren, wer er wirklich ist, und auch das Heil offenbaren. Deswegen gibt es keine Vermischung. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, auch in unserer Zeit, weil das geht sogar durch Kirchen hindurch, dass man im Zusammenhang mit der Beurteilung anderer Religionen das sehr tolerant manchmal ist. Das lässt sich, wenn man die Geschichte Israels liest und das Alte Testament studiert, nicht bestätigen. Zweites, nächstes, dass Gott in Israel hat er sozusagen sein ganzes Wesen offenbart. Israel ist der Zeuge für das Wesen Gottes. Da sind einige Dinge aufgeschrieben, die einfach das Wesen Gottes symbolisieren oder deutlich machen. Wenn ich wissen will, wie Gott ist, muss ich die Geschichte Israels lesen. Das ist eben die Bibel. Die ganze Bibel ist die Geschichte Israels. Ja? Das ist das Zeugnis dieses Volkes über Gott. Wenn wir uns über Gott informieren wollen, dann lesen wir dieses Buch. Das ist das Zeugnis Israels. In Israel hat er sich offenbart. Und ihr Lieben, das ist so kostbar und wertvoll. Wenn ich wissen will, dass Gott treu ist, dann ist es eine Sache, dass ich sage, ja, ich schaue mir mal das Leben von verschiedenen Gläubigen an und dann kann ich im Verlaufe eines Menschenlebens sagen, ja, da hat sich Gott wirklich treu erwiesen. Aber das ist was ganz anderes, wenn ich 3000 Jahre Geschichte Israels lese und an dem lese, die Treue Gottes, wie hat durch 3000 Jahre oder mehr noch Gott, dieses Volk, dem Volk Israel, bis heute treu gewesen. Die Größe der Treue Gottes wird mir an Israel bewusst. Das für mich ein Glaubenszeugnis ist, wenn er an Israel treu ist, ist er auch an mir treu. Und so weiter und so weiter. Ja? Das Dritte, und das ist das Entscheidende eigentlich, nächste Folie, ist sozusagen, dass Israel der Zeuge geworden ist für das Heil, das Gott bewirkt hat. Gott hat durch die Geschichte Israels Heilsgeschichte geschrieben. Das heißt, von Abraham an hat Gott innerhalb des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat, seine Heilsabsichten, Gott, seine Heilsabsichten offenbart. Am Anfang einmal hat er es angedeutet, vorausgeschattet wie ein Schatten, wie ein Muster sozusagen offenbart und dann im Neuen Testament durch Jesus in Vollendung gebracht. Das ganze Heil. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, das ist die eigentliche tiefste Bedeutung jetzt Israels. Israel ist der Schauplatz, das Instrument und der Zeuge für das Heil. Gott hat außerhalb Israels nichts getan, was zum Heil ist. Alle Heilsereignisse sind in Israel. In der Vergangenheit wie in der Zukunft. Wenn Jesus zurückkommt, kommt er nach Israel. Wenn er sein messianisches Reich aufrichtet, macht er das in Israel, in Jerusalem und so weiter. Das heißt, die gesamte Heilsgeschichte, der Schauplatz ist immer Israel. Jesus war deswegen auch nur in Israel. Er ist nicht durch die ganze Welt gereist. Und Israel ist daher auch der erste Zeuge. Weil sie das haben erlebt alles, ja. Gerade das, was mit Jesus dann der Höhepunkt war, der Höhepunkt der Erlösung und des Heils, ist ja dann Jesus. Und alles, Geburt, Tod, Auferstehung, Pfingsten, Wiederkunft, messianisches Friedensreich, ist alles Israel. Gott hat Israel erwählt, um sein Heil deutlich zu machen. Und deswegen hat ja auch Jesus diesen berühmten Satz gesagt, das Heil kommt von den Juden, das stammt von Jesus. Das heißt nicht, dass die Israeliten das Heil produziert haben, sondern aus Israel, es ist der Kanal Israel, durch den Gott sein Heil in die ganze Welt ausgestreut hat. Deswegen ist Israel so wichtig für Gott. Und muss es auch für uns dann deswegen sein. Gut, nächste Folie. Darum gibt es einen wunderschönen Satz, den ich übernommen habe von einer messianischen Jüdin, die ich gut kenne, also eine Jüdin, die Jesus glaubt und die schon gestorben ist. Die hat einmal gesagt, Israel ist das Fenster zur Herrlichkeit Gottes. Das hat mir so gut gefallen, dass ich das immer und immer wieder in meinem Herzen trage. Also das ist die Bestimmung Israels, das kann man sich merken. Gott hat in dieser Welt ein Fenster geöffnet. Und durch dieses Fenster macht er sich der ganzen Welt bekannt. Und Israel ist das Fenster. Das Licht, das durchkommt, das kommt von Gott. Der Rahmen, der Fensterrahmen ist Holz. Also ganz natürlich, wie alle Menschen. Israel ist nichts Besonderes in dem Sinne, von der menschlichen Seite her, ja. Es ist ein Fensterrahmen. Aber es wird dann wichtig, wenn man merkt, Gott hat diesen Fensterrahmen, dieses Volk, dazu bestimmt und erwählt, das Fenster zu sein, durch das er hindurchscheint. Das heißt, es gibt kein anderes Fenster. Gott hat sich nicht offenbart durch den Islam, durch das Fenster des Buddhismus, durch das Fenster dieser oder jener Religion. Nein, ausschließlich dieses Fenster. Das ist die besondere Bedeutung Israels. Da kann Israel nichts dafür, weil es ja von Gott geschaffen worden, ja. Das ist nicht, weil sie so gut sind oder sonst etwas. Das hat nichts mit der menschlichen Qualität Israels zu tun, sondern mit einer Berufung, mit einer Erwählung. Und die hat einen Zweck. Ihr sollt das Fenster sein. Durch dieses Fenster zeige ich meine ganze Herrlichkeit. Deswegen ist dieses Buch, die Bibel, ein jüdisches Buch. Von Juden geschrieben. Das ist das Fenster. Wir haben kein anderes Fenster. Und wenn jemand jetzt sagt, ich will aber nicht sozusagen mir Gott begegnen oder näher kommen durch dieses Fenster, weil ich mag die Juden nicht, hat er ein Problem. Es geht nicht anders. Versteht ihr, so wichtig ist das. Man kann nicht um Israel herum zu dem lebendigen Gott kommen. Die Menschen in dieser Welt haben eine Ahnung von Gott. Paulus schreibt das in Römer 1 und 2, wo er sagt, ja, die Völker haben eine Ahnung von Gott. Aber wer dieser Gott wirklich ist, was sein Wesen ist, wie er zu den Menschen steht, wie wir vor ihm sind, was er für uns getan hat, in welcher Beziehung er leben will, das wissen wir alles nur durch Israel. Wir sind so angewiesen auf das Zeugnis Israels. Ja? Angewiesen auf das, was Gott durch Israel an der Welt tut. Das darf nie dazu führen, dass wir das Volk verherrlichen. Ich bin allergisch gegen Israel-Fanatiker, sage ich es einmal so, ja. Die immer Israel, Israel, Israel schreien und das mehr am Folklore machen. Dann nehmen sie eine Kippe und alles Mögliche. Ist okay, wenn man auch Zeichen nimmt. Aber manchmal schaut es so aus, wie wenn man Israel mehr verherrlicht als den Gott Israels, ja. Israel ist nur das Fenster. Aber es ist ein Fenster, das Fenster. Und deswegen möchte Gott, dass wir dieses Volk lieben. Ihr Lieben, das, was Gott so sehr in seinem Wort schreibt, auch im Alten Testament, wie sehr er dieses Volk liebt. Und unsere Aufgabe ist es, uns mit dem Herzen Gottes zu verbinden und sagen, so wie Gott Israel liebt, so möchte ich auch Israel lieben. Dann komme ich nicht in die Gefahr, Israel zu verherrlichen. Weil ich möchte mich von der Liebe Gottes beeinflussen lassen. Und auch wenn ich um das Schicksal Israels nachdenke, dann geht es nicht darum, dass ich mir jetzt vorstelle, was wäre das Beste für Israel, sondern ich sage, und das ist wichtig für uns, das, was Gott für Israel vorhat, das will ich auch. Deswegen, wenn ich für Israel bete, dann bete ich nicht, Herr, mach das und mach das und mach das und was ich für gut halte, sondern Herr, was hast du vor? Das soll durchbrechen. Ich stelle mich an deine Seite für Israel. Und ich bete deine Verheißungen für Israel, nicht meine Vorstellungen. Und weil Gott, die Heilsgeschichte, ihr Lieben, ist ja noch nicht vollendet. Sie ist erfüllt. In Jesus ist eine Erfüllung geschehen. Das Erlösungswerk ist getan. Aber es ist noch nicht vollendet, ihr Lieben. Ich bin erlöst, aber ich bin immer noch Sünder. Die Erlösung ist ein Angeld, das ich jetzt schon habe durch Jesus. Ja? Aber mein Körper ist noch hinfällig, ich kann doch alles Mögliche verkehrt tun. Das heißt, dieses neue Leben ist einmal als eine Gabe Gottes durch den Heiligen Geist mir gegeben, mir geschenkt. Ich darf Heilsgewissheit haben, aber vollendet bin ich noch nicht. Das kommt erst. Diese Vollendung, für diese Vollendung hat wieder Israel den entscheidenden Platz. Denn Jesus wird wiederkommen auf den Ölberg nach Jerusalem, wird dort sein Friedensreich errichten und so weiter und so fort. Gut, nächste Folie. Dieser Bund, den Gott geschlossen hat, ist ein Bund, der sozusagen in mehreren Akten und in mehreren Kapiteln durch die ganze Geschichte hindurch gebaut wurde. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist nicht ein fertiges Bauwerk. Ich habe das versucht einmal als ein Haus darzustellen, nämlich um deutlich zu machen, ein Haus fängt man an mit dem Fundament zu bauen und es geht dann weiter. Und das heißt, das ist eine Entwicklung und beginnt mit dem Fundament, das ist der Bund mit Abraham. Alles, was Gott Abraham verheißen hat, das ist das Fundament für das ganze Haus. Ja? Also auch für den ersten Stock, also wenn man jetzt Grundgeschoss nimmt und ersten Stock. Und das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass im Laufe der Bibel kann man das lesen, wie Gott eins nach dem anderen offenbart hat in seinem Bund. Das heißt, der Bund hat eine Grundlage und dann ist er erweitert worden, erweitert worden, erweitert worden, erweitert worden. Mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht. Ist nicht alles auf einmal. Aber alle Stadien des Bundes, die Gott entwickelt hat, zum Beispiel der Bund dann am Sinai durch Mose, der Bund mit David, wo nochmal dieser Bund war und so weiter. Das sind alles Entfaltungen desselben Bundes. Es ist einfach mehr Licht, das da hineinkommt. Eins baut auf den anderen auf. Und als dann Jesus kam, war das eine weitere Entfaltung. Damit beginnt sozusagen der neue Bund. Aber der neue Bund heißt nicht, dass der alte jetzt weg ist, den braucht man jetzt nicht mehr, sondern ist das nächste Stockwerk auf dem alten. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Christen, die verstehen Alter Bund und Neuer Bund, Altes und Neues Testament, als wenn das zwei verschiedene Bünde wären. Da ist das Alte und da ist das Neue. Und dann versteht man eigentlich, wenn man sie fragen würde, ja, gut, also Gott hat ein Haus gebaut mit dem alten Bund und dann kam Jesus und hat einen neuen Bund gebaut und das ist ein zweites Haus. Das hat er daneben gebaut und das alte hat er abgerissen, braucht man nicht mehr. So wie wenn es zwei Bünde gegeben hätte. Gott hat dem Volk Israel schon im alten Bund etwas offenbart an Heil, aber offenbar hat das nicht funktioniert. Und jetzt musste Gott umdenken und sagen, jetzt muss ich meinen Sohn schicken und einen neuen Bund machen, weil das Israel nicht fähig ist, das auszubreiten und so weiter. Da gibt es so viele wirren Gedanken, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, ja, um so deutlich zu machen, die ganze Bibel ist ein Bund. Und in diesem Bund gibt es Abschnitte. Da gibt es den alten Bund, derjenige, der sozusagen bis Jesus reicht, weil mit Jesus kam dann die Erfüllung dessen, was im alten Bund schon angedeutet war. Und was im neuen Bund dann offenbart wurde, ist im Grunde genommen nichts Neues, was nicht schon im Alten Testament angekündigt, vorgeschattet, wie ein Muster ausgebreitet wurde. Nur es war noch nicht erfüllt. Es war das Muster, aber das Original fehlte noch. Aber das Original im Neuen Bund, was Jesus dann getan hat, entspricht hundertprozentig dem, was im Alten Testament ist. Also alles, was Gott über Vergebung und über Erlösung und über alle Dinge gesagt hat, schon im Alten Testament, das gilt auch im Neuen Testament, nur in einer anderen Qualität, weil es erst durch Jesus in Erfüllung gekommen ist. Versteht ihr, wenn im Alten Testament viele Opfer gegeben wurden, ununterbrochen mussten Opfer geschlachtet werden zur Vergebung der Sünden. Und dann kam Jesus. Nun, diese Opfer, die gebracht worden sind, die waren alle ein einziger Hinweis. Es kommt einmal ein Opfer, das tatsächlich in der Lage ist, die Sünden wegzunehmen. Vorher zeige ich nur, sagt Gott zum Volk Israel, dass Vergebung mit Blutvergießen zusammenhängt, mit einem Opfer. Und das hat er demonstriert an den Opfertieren. Aber natürlich konnte das Blut von Opfertieren nicht uns Menschen retten. Das war auch gar nicht der Sinn. Es war nur der Sinn zu zeigen, dass durch ein Opfer, das mit Blut geschieht, durch das Lamm, durch das eigentliche Passahlamm, dann die eigentliche Erlösung findet. Und deswegen sind all die Opfer, die im Alten Testament geschrieben sind, ein ständiger Hinweis, ein Muster geradezu. Das Passafest im Alten Testament, ein Muster für den Tod Jesu. Man wüsste gar nicht, was sozusagen Jesus am Kreuz getan hat, wenn man nicht das Muster hätte. Das ist nicht weg, das ist nicht abgetan in dem Sinne. Es bleibt gültig. Versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Da ist kein Gegensatz zwischen Alten und Neuen Testament. Es geht manchmal Christen so weit, dass sie sagen, ja, im Alten Testament, da wird ein grausamer und ein strenger Gott gezeichnet und im Neuen Testament ist dann der liebende Gott, also den Alten, den braucht man nicht mehr. Das ist ein Unsinn, ihr Lieben. Da versteht man überhaupt nichts von der Bibel. Wenn ihr betrachtet, wie Jesus auf der Erde war und seine Jünger gesammelt hatte, ist er mit ihnen 3 Jahre durchs Land gezogen. Die haben nichts verstanden von der eigentlichen Absicht Gottes mit Jesus. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Was hat er gemacht? 40 Tage lang bis zu seiner Himmelfahrt hat er sicher die meiste Zeit damit verbracht, wird auch mehrmals berichtet, dass er den Jüngern erklärt hat aus dem Alten Bund, aus den Schriften des Alten Testamentes, was mit ihm geschehen ist. Das Alte Testament ist die perfekte Erklärung des Erlösungswerkes. Und Jesus hat sich bezogen darauf und gesagt, er hat ihnen aus dem Tora, aus den Propheten und aus den Schriften die Augen geöffnet, warum das alles geschehen ist mit ihm. Und dann gingen ihnen die Augen auf. Schon im Alten Testament war in einer verborgenen Weise, sie haben es nicht gesehen oft, ja, klar, dass Jesus leiden musste. Das war schon im Alten Testament vorgegeben. Und, dass er das Opferlamm sein würde. Gott hat also die Heilige Schrift des Alten Testamentes nicht gesagt, das ist jetzt unwichtig, das könnt ihr vergessen. Nein, er hat es benutzt, um zu erklären. Also wie gesagt, es ist das Muster, noch einmal, das Alte Testament für das Original. Wir wüssten gar nicht, was der Tod Jesu bedeutet, wenn wir nicht im Alten Testament die Muster hätten, die Jesus selber verwendet hat, um es zu erklären. Versteht ihr, das ist so wichtig. Und wie der Apostel, Jünger Philippus, da dem Kämmerer begegnet ist auf dem Weg zurück nach Äthiopien und der gerade im Wagen gesessen ist und da eine Schriftrolle gelesen hat, hat er Jesaja 53 gelesen. Und Philippus kommt dazu und der Kämmerer fragt ihn, ich verstehe nicht, von wem da die Rede ist. Ist das vom Propheten die Rede oder von einem anderen? Und dann kommt Philippus und erklärt ihm anhand des Alten Testamentes die Bedeutung von Jesus. Das ist nicht abgetan. Alt heißt nicht veraltet und heißt nicht unwirksam, ungültig. Es bleibt das ständige Muster. Die Heilsgeschichte beginnt mit Abraham und nicht erst mit Jesus. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Die geht durch die ganze Geschichte hindurch. Okay, ich sehe, dass ich mich ein bisschen verzettle, aber ich muss ja nicht alles sagen heute. Okay, dann nächste Folie. Das im Alten Testament sozusagen alles schon vorgeschattet war für das, was mit Jesus getan hat, das zeigt eben, dass der neue Bund, den wir als neuen Bund und neues Testament bezeichnen, ja nicht eine Erfindung des Neuen Testamentes ist, sondern es ist eine Erfindung des Alten Testamentes. Das erste Mal, dass vom neuen Bund die Rede ist, ist im Alten Testament. Das ist sozusagen eine der Stellen. Es gibt Jeremia 31, dann gibt es noch Hesekiel 36, wo etwas Ähnliches steht. Und da sagt Gott durch den Propheten, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel, also mit ganz Israel, wohlgemerkt, mit Israel, sehr interessant, einen neuen Bund schließen. Also er kündigt an, ein neues Kapitel. Das ist nicht ein neuer Bund, das sagt, der alte ist jetzt weg. Das ist das Missverständnis. Und ich baue jetzt was ganz anderes. Nein, ich baue auf dem alten einen neuen Bund. Das heißt, mit einer neuen Qualität von Offenbarung. Und dieser neue Bund ist die Erfüllung dessen, was im alten Bund angekündigt ist. Nicht etwas anderes. Es ist die Erfüllung. Und gehen wir weiter zum nächsten. Und dann wird er das so beschrieben. Das ist jetzt aus Hesekiel 36. Das sind die drei wichtigsten Dinge, die für den neuen Bund im Alten Testament angekündigt wurden. Und das sind genau die drei Begriffe, wenn ich sie zusammenfasse, die die Qualität dessen beschreiben, was durch Jesus und durch den Heiligen Geist im neuen Bund erwirkt wurde. Aber das ist im Alten Testament schon vorhanden. Nur es ist jetzt erfüllt in Jesus. Schon zu Zeiten Hesekiels hat der Prophet gesagt, ich will kommen und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Das ist eine Vorschau, dass dieser neue Bund wird eine vollkommene Vergebung bringen, die durch die Tieropfer nicht möglich war. Die Tieropfer konnten die Sünde bedecken, aber nicht vergeben, sagt der Hebräerbrief. Ja, das konnte nur, aber sie hatten diese Funktion, sie aufzubewahren sozusagen für das eine Opfer. Dann durch die Auferstehung Jesu kam dieses neue Leben, das auch im Alten Testament angekündigt wird. Gott sagt zum Beispiel auch durch den Mose schon, ich werde eure Herzen beschneiden. Diese Herzensbeschneidung meint dieses neue Herz, das Gott im neuen Bund schenken wird. Und das hat etwas zu tun mit der Ausgießung des Geistes. Ich werde meinen Geist ausgießen, ich werde euch ein neues Herz geben, ich werde das Fleisch, also das Steinerne nehmen und ein neues geben und Leute aus euch machen, die fähig sind, meine Gebote zu tun. Das heißt, der neue Bund, das, was Jesus getan hat durch seinen Tod und seine Auferstehung und so weiter, knüpft alles an im alten Bund. Ist alles schon vorgegeben, nur nicht erfüllt. Aber jetzt kam Jesus und es erfüllt. Und das hat Jesus sehr deutlich auch erklärt. Nächste Folie. Nun, dieser neue Bund war zunächst einmal ein Bund, der für Israel ausgesprochen worden ist. Ja? Also Gott hat gesagt, ich will mit Israel diesen neuen Bund. Da ist die Welt noch gar nicht im Blick, zumindest nicht für Israel. Für Gott natürlich von Anfang an. Vor Grundlegung der Welt hat Gott diesen Plan schon entworfen. Nur hat Stück für Stück offenbart. Ja? Sodass eben wir sehen, dass natürlich jetzt nach Ostern und nach Pfingsten ist dann sozusagen die erste christliche Gemeinde entstanden, jene, die an Jesus gläubig geworden sind. Und das waren alles Juden. Die erste christliche Gemeinde, also alle, die sozusagen, wenn ich es jetzt bildhaft darstelle, aus dem Erdgeschoss, dem untersten, weitergegangen sind in das nächste Geschoss, die also das angenommen haben. Manche sind geblieben, sie haben es nicht angenommen. Aber sie sind immer noch im Haus. Aber sie sind nicht in den neuen Bund hineingegangen. Haben nicht diese Erlösung empfangen. Es gibt viele Juden, die nicht erlöst sind, die nicht in den Himmel kommen. Das hat mit, die Erwählung heißt nicht, dass alle von vornherein gerettet sind. Sie müssen auch diese Entscheidung treffen, ja, ist wichtig. Aber es begann mit ihnen. Nun, es hat sich gezeigt, dass eben nicht ganz Israel Jesus als den eigentlichen Messias erkannt hat. Obwohl er im Alten Testament, es gibt 300 Prophezeiungen, die auf das Kommen des Messias hinweisen, die auf Jesus hinweisen. Warum sie es nicht erkannt haben, sage ich gleich noch. Aber das ist die Tatsache, dass eben nur ein Teil Jesus erkannt hat. Übrigens im Alten Testament, wenn Gott sich dem Volk Israel offenbart hat und Gott daran interessiert wird, dass das ganze Volk an ihn glaubt und unter seiner Herrschaft lebt, ist es auch nicht gelungen. Nicht ganz Israel hat Gott angebetet immer. Es gab viele Perioden, wo ja, eine große Mehrheit abgefallen ist von Gott. Deswegen gibt es im Alten Testament schon diesen Begriff Überrest. Ich könnte jetzt, oder ja, nein, müsste man eine Predigt halten über, dieses, über diesen Begriff Überrest. Der ist mehr bedeutend, als wir denken, nämlich wie Gott denkt. Wir glauben immer, wir wissen, wie Gott denkt, wir haben keine Ahnung, wie Gott denkt. Ich sage das einmal so. Ich sage nur, Seit ich mich mit der Bibel beschäftige, komme ich immer mehr darauf, dass ich Gott gar nicht verstanden habe. Komme ich immer was Neues drauf. Gott ist anders, als ich denke. Er ist nicht logisch, so wie ich denke. Ja? Ich habe mehr Fragen jetzt, als ich es früher gehabt habe. Ja? Das ist eines davon, wo ich sage, ja, es gab auch in der Bibel immer einen Übriges. Denkt an Elia, das Gotteshotel am Karmel. Und wie er dann nachher noch geklagt hat darüber, jetzt wird er verfolgt von der Isabel und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, der nicht abgefallen ist. Und Gott sagt, nein, ich habe mir 7.000 übrig gelassen. Ja, 7.000 ist ja nicht viel vom ganzen Volk. Die anderen sind abgefallen. Aber Gott hat gesagt, ich garantiere, dass in Israel immer ein Überrest sein wird. Das mache ich. Also, dass nicht ganz Israel abfällt. Er hat sich diese 7.000 sozusagen behalten, ja, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und wegen des Überrestes schreibt Gott seine Heilsgeschichte mit Israel weiter. Und das ist alles von Gott aus. Er macht das. Versteht ihr? Das ist ganz anderes Denken. Und als Jesus kam und auch nicht alle Israeliten sich jetzt Jesus hingegeben haben, ihn akzeptiert haben, war es auch nur ein Überrest. Was schreibt denn Paulus in Römer 11? Diese zwei Kapitel 9 bis 11, wo er über Israel schreibt. Es ist ein Überrest. Er sagt, ich, Paulus, gehöre zu dem Volk Israel. Ich gehöre zu dem Überrest, den Gott sich jetzt in dieser Zeit aufbehalten hat. Überrest meinte alle die Juden, die zur Zeit nach Pfingsten an Jesus gläubig geworden sind, und zwar die Minderheit. Das war die erste christliche Gemeinde. Und Paulus sagt, das ist jetzt der Überrest, so wie es damals bei Elia war. Jetzt ist es die Gemeinde Jesu, die der Überrest ist. Das heißt, es haben nicht alle diese Erlösungsangebot von Jesus, haben auch ihn nicht erkannt als Messias, aber Gott hat auf vielfache Weise erzählt, dass sozusagen diese Geschichte der Erlösung, was Israel betrifft, auch einer Entwicklung stattfinden wird. Es beginnt mit einem Überrest. Und es geht dann durch die Geschichte hindurch, eine Entfaltung bis zum Ende. Und dann sagt Paulus in Römer 11, 25, und am Ende wird ganz Israel, aber erst am Ende, ihn erkennen, wenn er zurückkommt nach Sacharja, auf dem Ölberg steht, und sie werden erkennen, in den sie gestochen haben. Das ist auch über kein Volk verheißen, aber das ist nicht jetzt, dass im Nachhinein alle Israeliten von Anfang an einfach gerettet sind. Nein, nein, das ist eine Sache, wo sagen wir, am Ende der Zeit wird Israel mehr und mehr und mehr und mehr erkennen, wer Jesus ist. Und ihr Lieben, wir sind schon in einer Zeit. Es gab verschiedene Entwicklungen, die für Israel sehr schwierig geworden sind, nach dem Tod Jesu, vor allem nach der Zerstörung Jerusalem im Jahr 70 und so weiter. Und Gott hat aber sozusagen diese Verheißung, die er Israel gegeben hat, dass ganz Israel gerettet werden wird, am Ende einer Zeit, in einer gewissen Zeit, das ist jetzt zu ausführlich, um das darzustellen, und dann wird sozusagen ein Prozess angefangen werden. Es wird Gott seinen Geist, den Geist des Flehens, sagt der Sacharja, über Israel ausgießen und sie werden erkennen, in wen sie gestochen haben. Und das wird am Ende der Zeit sein, wenn dann Jesus wiederkommt und sie alle erkennen werden. Und Letzte, was ich nur andeuten will, ich höre dann eh gleich auf, nur eine Folie noch. Ja, nächste Folie. Ja, das ist jetzt mein letzter Punkt, in dem ich sagen möchte, es ist wichtig zu verstehen, dass nun sozusagen Gott etwas getan hat, was dem Volk Israel verborgen war. Nämlich Israel hatte gedacht, und auch die ersten jüdischen Gläubigen haben gedacht, dass diese Erlösung eigentlich ihnen gilt, aber nicht der Welt. Und dann hat Gott angefangen, der ersten christlichen Gemeinde, Petrus und Paulus ganz besonders, werden jetzt viele Bibelstellen zu nennen, wo er angefangen hat zu zeigen, dass dieses Heil nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen gegeben ist. Und Paulus beschreibt das in Epheser 3, lest das nach, Epheser 2 und Epheser 3 und an anderen Stellen, wo Paulus so sagt, es ist mir und den Aposteln eine Offenbarung geschehen, die die vorigen Generationen nicht hatten. Das heißt, etwas ganz Besonderes. Ihm wurde eine Offenbarung zuteil, die frühere Generationen nicht hatten, nämlich von Israel, ja. Worin bestand sie, sagt er dann? Nämlich, dass auch die Heiden, die anderen Nationen, sollten Miterben, Miteinverleibte und Mithausgenossen, also Teilhaber, an dem sein, was Gott Israel geschenkt hat. Versteht ihr? Das war eine Neuoffenbarung, dass ja auch die Heiden das Heil erlangen werden durch Jesus. Und er macht das dann so wunderbar deutlich in einem Bild von dem Ölbaum, wo er sagt, da gibt es die natürlichen Zweige, das sind die an Jesus gläubigen Juden, und da gibt es andere Zweige, die sind aus einem wilden Ölbaum, die Heiden, ausgebrochen und eingepfropft worden in den edlen Ölbaum. Ja? Und dadurch, ah ja, gut, aber darf ich das nur kurz sagen? Ja, man sieht da die linke Seite, wo diese natürlichen Zweige wachsen, das sind die an Jesus gläubigen Juden. Aber Jesus hat deutlich gemacht, zu dem Heil, das ist der Leib Christi aus Juden, der da links ist, ja, zu dem Heil gehören auch die Heiden. Und das sind Zweige aus einem ganz anderen Baum. Die sind gegen die Natur in den edlen Ölbaum aufgepropft worden. Und versteht ihr, dadurch, dass sie jetzt zu diesem edlen Ölbaum gehören, wir sind in einen jüdischen Bund eingepfropft. Aber damit werden wir nicht Juden, ja? Also wir sind nur in einem jüdischen Bund. Und dadurch, dass wir da Anteil gewonnen haben, haben wir alles, was Gott dem Volke Israel offenbart hat, gehört jetzt auch uns. Warum können wir das Alte Testament als unsere Bibel nennen? Weil wir aufgepfropft sind auf dem Baum. Versteht ihr? Der Stamm, das ist das Alte Testament. Warum gehört das Alte Testament auch mir? Weil ich aufgepfropft bin. Weil ich Mitteilhaber geworden bin des Erbes. Die Erlösung, die er gewirkt hat, gehört mir. Ich gehöre auch zu dem Leib des neuen, des Messias, durch Jesus. Aber wir haben das mitbekommen und nicht anstelle Israels. Und das war die größte Katastrophe, die dann nachher in der Geschichte, der Kirchengeschichte geschehen ist, dass diese Zweige, die da hier aufgepfropft sind, im Laufe der Jahrhunderte sich selber wieder abgeschnitten haben. Daraus entstand die sogenannte Ersatztheologie, die besagt, ja, eigentlich ist ja Israel verworfen, weil sie Jesus getötet haben und so weiter und so weiter. Sie sind nicht mehr das auserwählte Volk. Wir, die Kirche, sind ein eigenes Volk. Und die Heidenchristen haben dann behauptet, nein, Gott hat uns nicht aufgepfropft, sondern er hat mit uns einen neuen Baum gepflanzt. Das ist wirklich eine herrschende Theologie der Kirchengeschichte geworden und die es auch heute noch leider gibt. Und es ist so traurig, dass man hier Römer 11, wo das ja deutlich beschrieben wird, nicht mehr kennt. Und dadurch Israel auch die Zukunft abspricht. Für viele Christen hat Israel keine Zukunft mehr. Was heute in Israel passiert, hat keine Bedeutung. Weil Israel ist abgetan. Gott hat den Bund aufgegeben. Jetzt gilt das nur mehr für uns. Sie haben sich selber wieder abgeschnitten. Das ist mein letzter Satz. Ich behaupte, das sage jetzt ich, ja, das war das Meisterstück des Satans, dass er die Gläubigen aus den Nationen dazu geführt hat, dass sie sich von diesem edlen Ölbaum abschneiden. Denn eine Christenheit, die vom edlen Ölbaum abgeschnitten ist, ist abgeschnitten von den Wurzeln. und vertrocknet. Schau dir die Kirchengeschichte des Mittelalters. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Kirche sich abgeschnitten hat von Israel. Gut, dann möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, dass du ein so wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du Pläne hast und dass du deine Pläne zum Heil der Welt verwirklichst und verwirklicht hast und dass niemand dir da reinreden konnte. Du hast es garantiert, weil du die Menschen so liebst. Und du hast dieses Volk Israel zu deinem Volk gemacht. Es liegt so stark auf deinem Herzen, weil es dein Werkzeug ist, mit dem du der Welt den Segen bringen möchtest. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns alle eine noch tiefere Offenbarung schenkst, durch dein Wort, über die wirkliche Bedeutung Israels. Herr, und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns durch deinen Heiligen Geist eine tiefe, übernatürliche Liebe zu dem Volk Israel schenkst. Nicht eine menschliche Liebe, nicht eine Art Verherrlichung, sondern deine Liebe zu diesem Volk Israel. Und Herr, wir wollen an deiner Seite stehen, wenn du für dein Volk eintrittst und wenn du mit deinem Volk deine Heilsgeschichte zu Ende schreibst, zum Segen für Israel und zum Segen für die ganze Welt. Wir wollen daran teilhaben. Wir wollen an deiner Seite stehen für Israel. Und dafür danke ich dir. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.